Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad. Auf dem Sternenberg, mitten im schönen Zürich-Oberland. Euches familienfreundlicher Restaurant mit Spielplatz. sonnenbad.ch.
Mein Mann war noch mein Mann, aber er war wirklich süffeli elend. Also, er hat eben noch können schnaufen und viel mehr auch nicht mehr. Du hast am Anfang kaum geredet. Du hast gesabbert, du bist schwerst behindert gewesen. Man hat nicht gewusst, wie viel kommt noch zurück. Und es war so eine riesige Belastung gewesen.
Fenstergespräche. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Ich staune immer wieder, durch was für Schicksal gewisse Leute zu Münster durch. Ich bin Martin Diener und bei mir sind Christine und Pascal Gertsch. Vier Hirnblutige haben das Leben von Pascal grundlegend verändert. Seine Frau Christine hat nicht mehr den gleichen Mann, den sie geheiratet hat. Aber sie sind heute immer noch zusammen, haben bald drei Kinder. Und aus vielen Tränen ist Hoffnung entstanden. Und ein Business mit Perlen. Das bespreche ich sehr gerne. Herzlich willkommen, Christine und Pascal.
Merci.
Pascal, mit 11 hast du die erste Hirnblutung gehabt. Mhm. Was ist da passiert? Was hast du da für Erinnerungen dran?
Ja, das war eben als Fünfklässler. Ich bin in der Body im Sommer ab dem Sprungbrett gegumpelt. Nur ab einem 1 Meter, also nicht weiss nicht wie hoch. Bin ins Wasser eingetaucht, hat es auf der linken Seite, also im linken Arm und im linken Bein, einfach kräuseln. So ein Einschlafsgefühl war das. Ich war natürlich ein bisschen irritiert, bin aber dann aus dem Wasser raus und das Gefühl hat ja wieder aufgehört. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Nach einem Zeitchen habe ich gemerkt, dass es wieder anfängt. Wenn ich in einen Ort runterkomme und nicht gut abfedere, zum Beispiel ab einem Mühle oder ab einem grösseren Stein, wenn ich runterkomme, dann hat es wieder einfach kräuseln. Komisch. Mhm. Aber ja, auch lustig. Was für ein Spiel. Eine Zeit lang, als ich mich erinnere, habe ich mit dem gespielt. Überall, wo ich einen grossen Stein oder ein Mühle gesehen habe, habe ich das als Gelegenheit wahrgenommen. Aufgeklettert und runterkomme.
Das kräuselt?
Ja. Das war wirklich das lustig. Und meine Gespändchen haben das irgendwie auch lustig gefunden. Meine Mutter ein bisschen weniger. Sie gemeint, wir gehen gescheiter zum Doktor, der Hausarzt.
Hat die Mutter gecheckt?
Ja, also
dass etwas nicht normal ist.
Ja, genau. Ja. Sie hat gesagt, sicherheitshalber nur gehen wir zum Doktor. Der hat uns direkt ins Inselspital, ins Unispital zu Bern geschickt. Und dort hat man als erstes Bilder gemacht vom Kopf, also vom Hirn. Aha. Und hat dort herausgefunden, dass ich so eine Missbildung hatte, von Blutgefäß angeboren. Und dass es dort eine kleine Hirnblutung gegeben hat. Mhm. Und er hat sich ganz klar die Frage gestellt, ja, was kann man denn da jetzt machen? Haben Chirurgen, Neurologen und Neurochirurgen gesagt, das können wir nicht einfach so lassen, das ist zu gefährlich. Aber dann hat es geheißen, es ist so weit innen, ganz dunkel gelegen. Das Risiko, wenn sie probieren zu operieren und das rauszunehmen, war viel zu gross. Sie sind noch viel mehr kaputt machen, weil man nicht ist dazu gekommen.
Und dann hat man eigentlich nichts gemacht?
Es hat geheissen, es gäbe eine Möglichkeit. Und zwar haben sie dann verödet. Das nennt man Embolisation. Sie sind mir in der Leiste, sie sind mir in die Blutbahnen mit einem Schläuchchen. Dort durch den ganzen Körper durch, bis ins Hirn rauf. Und sie haben sie wie eine Art zugeklebt, zugeleimt, ich weiß auch nicht wie genau. Das hat man gemacht und den Eingriff, den habe ich in sehr schlechter Erinnerung. Mhm. Das ist sehr, sehr, das hat man alles abverlangt dann zumal. Aber sie haben den grössten Teil von dieser Missbildung haben sie können veröden. Das Kräusel ist von dann her nie mehr gekommen. Das war kein Thema gewesen. Ich habe ganz normal gelebt.
Und normale, nie mehr auf einem Stein gumpet.
Wow, ganz normal.
Aber es hat nicht mehr gekräuselt.
Nein, das Spiel war vorbei. Aber dafür habe ich schon alles gemacht. Also ich habe sehr, sehr aktiv gelebt. Wirklich null Einschränkungen, absolut kein Problem, gar nichts.
Und dann habt ihr zwei euch kennengelernt. Wie ist denn da die Liebe gewachsen, Christine?
Hey, ja, ein Schulkollegen von mir in der Lehre, wo ich die Fachfrau Gesundheit-Ausbildung gemacht habe. Mhm. Du bist ein Kollege von ihr. Und dann sind wir zusammen mal ausgegangen. Sie hat dann gesagt, in diesen Worten, sie nehmen dann noch eine Schniebe mit.
Eine Schniebe? Verstehe ich nicht.
Eine Schniebe, ein Schuss, ein heißer Typ.
Ja, das verstehe ich. Wie heisst das? Schniebe?
Schniebe, hat sie gesagt. Das haben wir heutzutage auch schon wieder nicht mehr, gell? Ist ja schon ein paar Jahre her.
Aber das nehme ich gerade in meinen Sprachgebrauch auf. Schniebe, also. Schniebe. Sie brechen Schniebe mit.
Und genau. Dann? Und dann haben wir uns dann am Treffpunkt in Bern das erste Mal gesehen. Und ich weiss noch, ich habe dir drei Küsse gegeben, einfach aus Begrüßung. Mhm. Und du hast auch so gedacht, okay, was macht die? Und ich hatte dich von Anfang nicht so im Visier, das ist ein cooler Typ, den muss ich haben. So
keine
nicht.
Schnippe? Keine Schnippe?
Yes. Nein.
Das ja, ist jetzt nochmal.
Genau, das ist unser Streitpunkt. Weißt? Er sagt, ging, mal, du hast mich sicher schon mega heiß gefunden dann. Aber ich habe es nicht so in Erinnerung.
Das glaube ich
aber
nicht.
Aber es hat schnell angefangen. Dann. So sind wir, haben wir uns regelmässig getroffen, weil wir uns mega gut von Anfang an verstanden.
Mhm. Sehr gut. Ja. Und dann ist die Liebe gekommen, dann haben wir geheiratet und... Jetzt von der Dramaturgie her kommen wir wirklich vom Schönen wieder auf den Tiefpunkt. Mhm. Kurz nach dem Hochsieg hast du wieder eine Hirnblutung. Mhm. Wie war das für dich, Christine?
Ich habe schon gewusst, dass es mal Thema war als Jugendliche. Und gleich sind ja schon über 10 Jahre wieder vergangen und bin dann ja auch nicht dabei gewesen. Und es ist eigentlich nicht wirklich Thema gsi. Also wir haben manchmal noch etwa die ein blöd geredet, ah ja, er hat ein paar Verklebungen und Verleimungen im Hirn, ha, ha, ha. Ja, manchmal ein bisschen doof Brüche gemacht. Ja, wirklich ein bisschen.
Ja, ich bin ja topfit. Ja.
Aber dass es noch eins passieren wird, das haben wir natürlich, also mit dem haben wir natürlich wirklich nicht gerechnet. Mhm. Für uns war immer wie klar gewesen, oder ich sage jetzt mal auch für mich, dass es viel Leid gibt auf dieser Welt, aber wir sind ja nicht wirklich betroffen. Davon uns geht es ja gut. Mhm. So. Und dann ist wirklich 2 Jahre nach dem Hochzeit, ziemlich genau 2 Jahre, ist die erste Hirnblutung, die ich mitbekommen habe. Ja.
Und du bist gerade im Studium gewesen, zum Gebäudetechnik-Ingenieur. Mhm. Und dann rührt es dir das an Stecken zwischen den Beinen. Wieder eine Hirnblutung, wie es für dich gewesen?
Am Anfang habe ich es, glaube ich, nicht so richtig realisiert, dass ich jetzt komplett aus dem Leben gerissen bin worden. Dann habe ich einfach Schritt für Schritt genommen. Ich bin einfach im Spitalbett aufgewacht. Und von dann her einfach wieder bei den Basics müssen anfangen.
Was heisst das? Was hast du denn müssen lernen?
Alles Mögliche. Am Anfang konnte ich nicht mal am Bettrand hocken. Das sind natürlich Geschichten, an das man ich mich gar nicht erinnern aus eigener Erinnerung.
Ja, und es ist ja dann nicht bei dieser Hirnblutung geblieben. Du hast dann noch Hirnblutung 3 und 4 gehabt. Mhm. Und das war dann richtig deftig gewesen. Du hast ja dann vom Spital ein Telefon bekommen. Bist du da überhaupt noch auf Standby gewesen? Hast du mit dem gerechnet, dass es schon wieder Hirnblutung gibt nach der Hirnblutung 2 und 3? Dass jetzt noch eine vierte, eine krasse passiert. Wie war das für dich gewesen?
Ja, eigentlich zum Glück nicht mehr damit gerechnet, weil ich habe gemerkt, ich habe mich gleich sehr schnell wieder damit abgefunden und wieder mit Positivem probiert, mich zu konfrontieren und nicht, dass wieder etwas passieren kann. Das war ein riesen Schock gewesen. Und es ist einfach, also ging schlimmer geworden. Also jede Blutung ist grösser geworden, mit mehr Schäden, die geblieben sind, mit mehr, die zurückgeblieben sind, wo sie gesagt haben, ob das dann noch zurückkommt. Können wir jetzt noch nicht sagen. Also mit sehr heiklen Voraussetzungen, wo man nicht gewusst hat, schaffst du es oder schaffst du es nicht. Und der Anruf ist dann, ich war wirklich vor den Kopf gestellt. Sie haben gesagt, ja, ich soll ins Spital kommen und ich soll entscheiden, ob sie operieren oder nicht, für immer Pflegefall oder nicht. Oder was machen wir? Entscheidet, Frau Gerd. Was machen wir? Der Hirnrock ist zu gross, müssen jetzt handeln. Weil zum Glück dann ich sagen, nein, ich warte ab, bis mein Bruder zu Schwägern kommt. Und dass wir das dann wie zusammen entscheiden. Und sie haben dann zum Glück schon angefangen zu operieren. Also sie mussten die Hirndecke rausnehmen, die rechte Seite, um den Druck zu minimieren, sonst wäre ich gestorben. Ja.
Boah, wie war das für dich?
Es ist einmal mehr ein riesen schon Hadern gewesen. Schaffen wir das? Also so von kräftemässig. Es sind wieder alle zusammengekommen, die Nähe, Familie. Man hat nicht gewusst, wie wird es rauskommen. Man hat eigentlich auch mit dem Tod gerechnet. Das war so eine riesige Belastung. Ich kann mich noch erinnern, dass ich dann auf die WC gegangen bin. Mir ist es meistens durch den Magen aus. Also mir ist es wirklich so mässig schlecht gegangen. Und dann habe ich dann gebetet und gesagt, Jesus, wenn du Pascal willst du dir nehmen, dann nimm ihn, aber nimm ihn bitte schnell. Und ich noch x Hirnblutungen und noch x Theater und Operationen und Epi-Anfälle. Es reicht jetzt. Also wenn du ihn willst, dann nimm ihn doch einfach. Weil, ja, ich mache nicht mehr. So.
Und dann, nach dieser OP, wie ist er zu Weg? Ich frage Sie, weil du weißt, wahrscheinlich musst dich auch auf Aussagen von den anderen abstützen. Wie war dein Mann nach dieser OP?
Mein Mann war noch mein Mann, aber er war wirklich säufelig elend. Also, er hat eben noch können schnaufen und viel mehr auch nicht mehr. Du hast am Anfang kaum geredet. Hast dich kaum bewegen, du hast nichts essen, hast lange Magensondennahrung gehabt, hast auch nicht am Bett lang können sitzen lang. Ich kann mich noch erinnern, wie sie dich so bei einem Stehbett haben aufgestellt, dass der ganze Körper, der Kreislauf wieder ein bisschen in Fahrt kam, aber du hast gesabbert, du bist schwerst behindert gewesen. Man hat nicht gewusst, wie viel kommt noch zurück. Und sie haben mir gesagt, dass was noch kommt, eben in den ersten 2 Jahren, dann je mehr kommt, desto besser sieht es aus. Und, also es ist langsam zurückgekommen. Man hat gemerkt, der Arm kann er nicht mehr bewegen, der linke, dass da wirklich eine Lähmung vorhanden ist, dass der linke Fuß nicht mehr richtig kann lüpfen, heben, bewegen, dass zum Teil Gespür nicht mehr richtig vorhanden ist, Gedächtnis, das plötzlich vorgekommen oder ja, es hat schon auch ein bisschen Wesensveränderungen gegeben am Anfang mit so speziellem Humor, den ich mich mal gar nicht gekannt habe. Also, es war alles ein bisschen schräg, ein bisschen wirr.
Jetzt muss man sich mal vorstellen, 20 und 21 haben den geheiratet und ein paar Jahre später hast du nicht mehr den gleichen Mann, wie du geheiratet hast. Wie ist dir da gegangen?
Verschissen. Wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Man ist so jung und hat so Träume und Ziele und Visionen vom Leben, Wünsche oder Vorstellungen, wie das Leben könnte aussehen mit dem geliebten Mann. Und dann werden eben solche Brücken auf den Weg geschossen. Wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Und das ist eigentlich der purste Horror und das wünsche ich keinem einzigen Mensch, weil es verändert einfach alles, das komplette Leben.
Was hast du für Erinnerungen an die Zeit, wo du nach der OP dann wieder verwacht bist?
Das ist bald schwer zu sagen. Ich habe das Einzige, was ich mich ein bisschen erinnere, ist an linken Arm. Ich habe vorher Gitarre gespielt, leidenschaftlich gern. Ich weiss, dass ich nach der ersten grösseren, also neben nach meiner zweiten Hirnblutung, habe ich noch Gitarre gespielt wieder in der Reha. Nach der dritten Hirnblutung war meine Feinmotorik beeinträchtigt, links. Und das war natürlich ein richtiger Schlag in die Magengrube. Plötzlich zu merken, ich kann nicht mehr Gitarre spielen. Einfach die Leidenschaft oder das, was ich leidenschaftlich gerne habe gemacht, wird plötzlich genommen.
Du hast gesagt, er hat nach der OP Französisch geredet. Wenn es nicht so schlimm und traurig wäre, müssten wir jetzt eigentlich lachen, oder?
Mhm.
Wie war das, als er Französisch geredet hat?
Hey, er hat so schräges Zeug gestossen. Ich kann es nicht anders sagen, gestürmt. Ohne
aber richtiges Zusammenhang. Französisch?
Richtiges Französisch. Mais aber oui. Auch nur so.
Oh là là.
Bien sûr.
Pardon. Oui, ich sehe nicht ton cousin de Genève. Nein, wirklich.
Oh là là.
Also, einfach so Französisch.
Offenbar.
Also natürlich schon nicht jetzt ununterbrochen.
Ja, schon. Aber ich meine, ja. Du hast eine französische Kasse in der Schule.
Ja, das schlechteste Fall.
Wie alle. Oi.
Und er hat gekasset, oder? Franz, bist ja du gar nicht...
Ja, aber was haben die Fachleute gesagt? Wir müssen doch die gescheiden Leute irgendeine Erklärung haben für das.
Also es war ja ganz vieles wirr gewesen. Was die Fachleute gesagt haben, weiss ich auch nicht mehr genau. Aber das ist einfach... Ich glaube wirklich so das Neurologische. Du hast dich überall so gekratzt. Du warst so ein ganz anderer Mensch gewesen. Du hast Sachen erzählt. Du weißt du, was du nicht gewusst hast, irgendwie, glaub, auch noch vom Sanitärmonteur irgendwie Sachen reingebracht, die schon Jahre zurück war. Also, dass sie Sachen zusammengemixt wurden in diesem Hirn, eigentlich ist niemand gross daraus gekommen. Ja.
Wie ist dir da gegangen in diesem Prozess vom Lehren?
Ja, einfach Schritt für Schritt, wirklich Step by Step. Ich bin dankbar gewesen für das, was ich selber wieder realisieren konnte. Also einfach das bewusste Wahrnehmen von diesen Sachen, ja. Das war wirklich Schritt für Schritt gewesen halt.
Christine, du hast gesagt, es ist dir verschissen gegangen. Was hat dir Halt gegeben? Was hat dir Hoffnung gegeben in dieser Zeit?
Es ist definitiv der Glaube an Gott und auch meine Family, also meine Eltern und meine Schwiegermam, meine Freundinnen, die sehr nah waren. Aber definitiv am meisten der Glaube, weil ich gewusst habe, hey, Gott hat alles zusammen. Ich glaube an das, dass er alles zusammen hat, ob es drunter drüber geht, ob es tobt und wir nicht mehr wissen, wo unten und oben ist. Und das habe ich manchmal nicht mehr gewusst, aber ich war gar nicht wie wahnsinnig am Bibel lesen oder so. Manchmal schon gar nicht wie wahnsinnig am Beten, weil ich gar nicht haben mögen. Man ist so emotional, so in einer Ausnahmesituation, dass du machst gar nicht mehr. Also, wenn ich einen Tag lang im Spital war, neben meinem pflegebedürftigen Mann, dann bin ich am Abend so gewesen, wie ich vielleicht 4 Tage durchgebügelt oder so. Also wirklich crazy. Mhm. Aber ich bin von Gott durchgedreht worden durch all das.
Aber hast du manchmal auch geschumpfen, gemerkt?
Ja, mit natürlich, Gott? Natürlich. Er kennt mich zu gut. Nein, so soll es auch sein, finde ich. Also, unbedingt. Ich habe ihm alles gesagt, auch alle Schande gesagt. Weil irgendwann machst du ja einfach auch nicht mehr. Aber ich würde jetzt auch sagen, ich habe viel auch hergenommen, weil ich gewusst habe, dass ich irgendeinen Grund habe. Also ich habe nicht... Ich habe auch probiert, nicht mega anzuzweifeln oder mega zu hinterfragen. Ich wusste, das bringt es eigentlich auch gar nicht mega. Aber ich habe schon viel geschumpfen, sicher. Ja.
Was hat dir, Pascal, in dieser Phase Hoffnung gegeben?
Also ich würde sagen, eine der grössten Ressourcen, die ich habe, ist, dass ich von Grund auf ein Optimist bin und einfach das Positive sehe. Und eben das Glas halb voll gesehen und nicht halb leer. Das ist sicher eine Ressource, die ich in die Wiege gelegt bekomme, die so eine Basis gelegt hat, einfach so eine Wesensart, die mir sicher mega geholfen hat. Aber ganz klar, dann sicher, ja, einfach den Gott dürfen zu kennen. Ich bin ein Typ, der es liebt, Gott Lieder zu singen und eben auch geliebt hat, Gitarre zu spielen dazu.
Aber auch bei dir die Frage, hast du dann nie geschumpfen mit Gott und gesagt, hey, ich würde dir sehr gerne mit der Gitarre ein Lied singen. Warum nimmst du mir das weg?
Also es ist wahrscheinlich in erster Linie ein stiller Schrei gewesen. Weil bei mir findet hier Beten sehr häufig irgendwo in meinem Herz statt oder in den Gedanken innen. Und dort habe ich garantiert mit Gott geredet und geschumpfen, ja.
Was ich natürlich noch drin sagen muss, ist, dir hat natürlich auch Welt geholfen, dass ich für dich gekämpft habe.
Ganz klar.
Da haben wir x-mal darüber geredet. Viele, die in solchen Situationen sind, haben den Partner nicht mehr. Mhm. Viel, sehr viel. Was ich auch nachvollziehen kann. Ja, definitiv. Ja. Mir geht da wirklich...
Hätte ich auch können, abgesehen davon.
Aber du hast immer auch... Ich habe gekämpft und du hast immer etwas gehabt, was sich lohnt dafür. In Therapie zu gehen, wieder lernen zu laufen, wieder dich selber lernen zu waschen, anzulegen. All das hat er ja müssen lernen. Aber es hat sich wie auch gelohnt, weil er hat gewusst, ich warte ja daheim auf ihn.
Definitiv, daheim ja. Daheim
wartet.
Ja, ja.
Definitiv,
also,
ja.
Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Die Reha, also einfach von der Hirnblutung bist du durch Klinik, OP, Reha durch bist 3,5 Jahre.
Mhm.
3,5 Jahre. Wie hast du durchgehalten?
Also, ich war noch in der Ausbildung zur Soziped und dann in der Schule hat man halb so einen Monat, eine Woche in der Schule übernachtet, weil es ein bisschen weiter war als ich. Das hat mir auch noch geholfen. Das hat mir so ein bisschen...
Ablenkung.
Ja. Und es war sehr eine gute Schule. Und dann bin ich eigentlich immer auch ein bisschen aufgefangen gsi und von guten Leuten umgeben. Ich war auch eine Zeit bei meinen Eltern gsi, also bin auch noch heim zu ihnen wieder zurückgekommen. Viel abgemacht und ja, ich glaube schon ein bisschen probiert auch abzulenken. Und am Anfang bin ich jeden Tag gegangen. Jeden Tag. Mhm. Wo ich natürlich auch noch können, gell, wo ich noch nicht bist in der Ostschweiz gsi, Reha. Aber ich merke, das macht mich fertig. Also es ist wie wirklich eben das Emotionale. Das schaffe ich nicht. Ich brauche mehr Zeit für mich, zum Auftanken. Ich muss schauen, hey, an was habe ich Freude, das tut mir gut. Und muss auch wieder ein bisschen so schauen und nicht einfach, ja.
Und nach diesen 3,5 Jahren ist er wieder heimgekommen, zu dir heim. Machen wir schnell ein Gesundheits-Update. Wo war der Pascal da, als er heimgekommen ist, körperlich?
Ohne Rollstuhl unterwegs. Hast du geschafft, hast du erkämpfen. Körperpflege, selbstständig anlegen, das ist alles gegangen. Würde man sagen, so die Basics sind gegangen.
Du hast ja ganz klar gesagt, vorher nimmst du mich nicht heim.
Ja.
Ja, ja. Finde ich gut. Du hast wie deine Vorstellungen gehabt, bist deine Linie gefahren.
Ja, ich wollte nicht eine Pflege übernehmen zuhause. Ich wollte eine Ehe vorbleiben. Das ist mir sehr wichtig.
Finde ich auch gut.
Oder das bin ich vielleicht manchmal auch ein bisschen streng gewesen, gell?
Ja.
Hat es gefragt, wo er physisch, körperlich war? Wo war er mental nach diesen 3,5 Jahren?
Ja, also allgemein so, zum Beispiel hat sich besser gut zuerst orientieren, wo wir hier daheim sind, weil ich eine neue Wohnung gesucht habe. Also, um sich ein bisschen vorzustellen, du musst zuerst mal schauen, wo sind wir hier. Du hast dich vielleicht 100 Meter rausgewagt und nicht weiter, dass du nicht irgendwie verlaufen hast oder so. Also es hat sehr minime, kleine Schritte angefangen. Oder kochen vielleicht etwas in einer Pfanne, das ist eigentlich heute immer noch recht schwierig. So das Multitasking oder einfach so, dass mehrere Sachen gleichzeitig genau Überblick behalten, das ist also immer noch sehr schwierig. Oder die ganze Merkfähigkeit oder das Vergessen. Ja, ich habe lange immer gesagt, ich sei Mann und Frau, aber das bin ich nicht mehr.
Du hast sie immer gekannt, gell? Also das frage ich mich jetzt gerade. Also es könnte ja auch sein, wenn du je nachdem...
Nein, das ist definitiv so gewesen, ja.
Du hast mich immer gekannt, ja. Ja.
Wie war es für dich gewesen, heimgekommen, nach 3,5 Jahren?
Das war schwierig. Daheim sein, also eben in einem neuen Ort daheim sein und dann, ja, nach so langer Zeit nicht daheim, völlig in einer anderen Verfassung als vorher. Ich bin mir vorgekommen, wie sich wahrscheinlich Senioren vorkommen, wo einfach alles viel zu schnell ist. Und genau so war es für mich gewesen. Es hat sich alles so viel schneller und grösser angefühlt, als das normal ist. Mein Hirn ist so viel langsamer, als es vorher war. Darum, es war überfordernd gewesen, vor die Türen zu gehen.
Aber es war schon so, dass wir schon überwältigt waren. Also nach 3,5 Jahren. Irgendwie auch beides wieder so ein bisschen andere Menschen aufeinander zu sich kommen.
Ja, und wahrscheinlich ist die Zukunft ja auch nicht so wirklich klar gewesen.
Genau.
Wie ist es um eure Beziehung gestanden?
Sehr herausfordernd gewesen. Deine grösste Sorge war eigentlich, mir zur Last zu fallen. Ja, aber ich kann sagen, nein, also du fallst mir nicht zur Last, weil die ganze Krankheit ist mir zur Last gefallen. Ich sage nicht du als Mensch, aber es ist halt echt Krankheit, die drinnen steckt. Und es ist eigentlich schon so weit gegangen, dass wir eine Therapie gebraucht haben, einen Kurs gebraucht haben. Aber wir sind zum Glück auch immer beide gleicher Meinung gewesen, dass wir auf Hilfe angewiesen sind und auch Hilfe wünschen, dass es weiter funktionieren kann.
Genau, wir sind beide. Wir haben es wirklich beide wollen, ja. Wir haben es beide darauf eingelassen, an unserer Beziehung zu arbeiten und genau herzuschauen und vor allem Gott mit ins Boot zu nehmen.
Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist der ideale Ort für ein Familienfest oder einen Familienausflug. Kein Verkehr, ein schöner Spielplatz und eine Speiskarte, wo auch die Kleinen etwas Lustiges zu essen finden. Gasthof Sonnenbad. Die Perle im Zürich Oberland. Sonnenbad.ch.
Aber wir waren gleich mal noch kurz vor der Trennung. Was war der Prozess dort her? Oder was ist in dir, Christina, abgegangen, zum sagen, jetzt Trennung, Ehekrise, bam, zack?
Für mich war es sehr schmerzhaft, weil also eigentlich so die Werte, die ich habe in meinem Inneren, je nachdem haben wir einander gesagt, in guten wie auch in schlechten Zeiten. Wir haben einander das Eheversprechen gegeben, wir haben einander wollen heiraten. Es war auf freiwilliger Basis, die Hochzeit. Und wir wollen zusammen das Leben verbringen. Und für mich ist so wie, klar, das ist jetzt dazwischen gekommen, die riesen Krankheit. Aber eigentlich die Frage mir zu stellen, dass ich mich möchte trennen, das ist für mich so ein riesiger Gegensatz gewesen zu meinem Inneren, wo ich gesagt habe, nein, statt zu meinem Mann, ich halte zu meinem Mann, egal was es ist.
Aber er ist ja nicht mehr der gleiche.
Er ist nicht mehr der gleiche.
Wo du bestellt und geheiratet hast.
Er ist nicht mehr der gleiche gewesen.
Ja, für ein Zeichen, nimmst du ja. Das
Label. Ja, genau. Ich habe gemerkt, ich bin mir das schuldig, dass ich mir diese Frage stelle, also dass sie mir die Frage stellen.
Mhm.
Und ich bin dann ausgezogen für ein paar Wochen. Ich habe wirklich einfach andere vier Wände gebraucht und wirklich allein müssen sein. Ja, aber es ist dann gleich relativ schnell klar gewesen. Also ich habe häufig gebetet und Musik gehört und habe dann recht schnell, ich habe mich zum Glück dieser Frage nicht so lange müssen aussetzen müssen. Also jetzt trennen wir uns, jetzt ist es so weit. Sondern habe recht schnell gleich auch von Gott den Frieden im Herz bekommen, dass es schon auch meine Berufung ist. Die Frau zu sein von dir. Ja, es ist, glaube ich, schon ein bisschen mehr, ein Spürchen mehr, als einfach verheiratet zu sein. Es ist schon mit vielen Aufgaben auch.
Ja, aber es ist jetzt gleich noch eine Frage vom Kopf und vom Herz. Also weißt du jetzt, wenn du vom Kopf her weißt, wie du sagst, Gott will, dass ich beim Pascal bleibe, ohne das Herz funktioniert es ja nicht. Wie ist das denn gekommen, dass das Herzensfeuerli auch wieder angefangen hat zu brennen?
Ich denke schon, indem wir wollen so einen Ehekurs machen. Also, dass wir uns wollen einsetzen und füreinander, also neu wieder kennenlernen und dann wieder finden, im Emotionalen innen auch. Wir sind durch x Tränen gegangen in diesem Ehekurs. Ich weiss noch, was wir für Sachen besprochen haben und die Sachen sind aufgekommen. Es war schon wieder ein neues Finden in diesem Sinne. Aber ich habe wirklich das Gefühl, weil wir beide zusammen das wollen haben, dass es Gott wieder geschaffen hat, die emotionale Bindung. Mhm. Und die ist ja auch jetzt, die ist nicht immer gleich da. Also ja, ich denke, das ist auch etwas echt normal. So, gerade ich, der so ein emotionaler Mensch bin, mal finde ich super toll oder finde ich anziehend und mal gerade gar nicht, aber es ist auch okay, glaube ich.
Pascal, nimm mal schnell mit durch deine Gefühlswelt, wo Christina ausgezogen ist. Was ist denn bei dir ab?
Das ist definitiv, das ist Horror gewesen. Ich meine, mein absolut Lieblingsmensch, wo ich plötzlich eben merke, dass ich so eine grosse Last bin, für dich, dass du es nicht mehr tragen und so wegen dem musst hinterfragen, will ich das, kann ich das? Das hat mich verrissen. Das hat mich total verrissen. Vor allem eben wirklich zu merken, ich bin so eine grosse Last für dich. Ich glaube, das ist der grösste Konflikt, den ich habe. Das, was mir am meisten zu arbeiten macht.
Und dann, als ich wieder zurückkomme, wie war das dann gewesen?
Also eben sicher Erleichterung und Freude. Auf der anderen Seite sicher auch viele Fragezeichen. Wie wird das? Wird es wieder so wie vorher auch Zweifel? Kommen bei dir so grosse Zweifel wieder? Mhm. Vielleicht auch schon wieder so Verlustängste in Art? Ja.
Jetzt muss ich noch schnell eine andere Frage stellen. Wie nimmst du dich wahr? Christine sagt, du bist nicht mehr der gleich wie vor diesen Hirnblutungen. Wie nimmst du dich als Pascal heute wahr? Bist du viel anders? Realisiert man das, dass mir ein bisschen anders ist als vorher?
Also gewisse Sachen sicher ganz klar. Also ich meine, die sichtbaren, die körperlich eben, Halbseitenlähmung, Gedächtnis, einfach all die Sachen, das ist ja offensichtlich.
WC-Flicken. Du hast alles so Zeug machen können. Bist du auch nicht der Monteur gewesen? Ja, das kannst du alles auch nicht.
Ja,
Sachen flicken, daheim, wenn etwas kaputt geht. Französisch?
Nein. No.
Das ist nicht mehr so. Schon mal kurz.
C'est fini maintenant.
Ja, super.
Nein, also, wir lachen jetzt.
Ja, yeah.
Wir lachen jetzt. Und ihr glaubt es nicht, wie gut das mir tut, um euch zu sehen, lachen. Wir haben auch viel über Tränen geredet. Wir reden später noch über Tränen. Wie wichtig ist der Humor für euch?
Ich denke, das ist unsere, also nebst dem Glauben ist das unsere Basis, würde ich sagen.
Also, und es vertreibt ja auch recht schwarzen Humor. Also, ja. Wir haben ja vorher schon ein bisschen miteinander geredet und so mit dem Überlaufventil. Du hast gesagt, du könntest nicht nachtragend sein, weil ich es einfach nicht kann.
Ich weiss es nicht mehr.
Ja, nein. Also eben, weißt, wenn du dann über so Zeugs kannst lachen, das ist schon auch eine Ressource, oder?
Definitiv, ja.
Ja, das ist hilfreich. Ich glaube, ich habe es auch ein bisschen gelernt durch dich. Also am Anfang war es ja so ultra extrem bei dir, in so keinem Verhältnis, aber jetzt ist es in einem gesungenen Mass, würde ich sagen. Ja.
Vielleicht noch ein allgemeiner Tipp. Also jetzt, wenn Pärli 10, 20 Jahre zusammen sind, es ist ja niemand mehr gleich. Man verändert sich ja immer. Wie kann man aufeinander zu? Wie kann man einander neu entdecken? Es muss ja nicht so ein krasser Fall sein wie bei euch. Aber was ist dein Tipp für die Leute, die sagen, also mein Alter, die heisst schon nicht mehr der, den ich eigentlich bestellt und geheiratet habe und so.
Bestellt.
Also ich habe gemerkt, uns, das ist sicher immer ein bisschen unterschiedlich, aber uns hat geholfen, so das gemeinsam wollen, sich investieren in unsere Ehe, sich gemeinsam wieder finden, probieren Kompromisse einzugehen, wo viele, zum Beispiel können wir ja nicht irgendwie oder nicht mehr wandern oder einfach so mit dem Flugzeug irgendwo herfliegen. Es ist alles ein bisschen komplizierter, ein bisschen mühsamer, ein bisschen langsamer. Und da braucht es ja einen riesen Kompromiss von mir oder riesen auf dich zukommen und sagen, hey, für mich ist es okay, wir verändern das, wir machen das anders. Und so musst du viele Sachen sicher gehen oder ja, auf mich zukommen. Ich denke, es ist immer so ein aufeinander zukommen, aufeinander zugehen, Kompromisse eingehen und ich denke, wenn beide willig sind, sich zu investieren in die Ehe, dann hat man auch schon 90%. Also, ich denke, da hat man schon eine riesen Sache. Nicht so, ja, wir haben auseinander gelebt, das hört man ja immer so.
Mhm.
Aber ich denke, man kann sich immer wieder zusammenfinden und in die gleiche Richtung weitergehen. Ja.
Ja, ich denke, was mega wichtig ist, ist, dass man Gemeinsamkeiten einfach auch feiern.
Mhm.
Und nicht das einfach so ein bisschen lassen schlittern und einfach so, ja, wir würden ja beide gerne das, aber komm jetzt, etwas anderes ist jetzt gerade wichtiger.
Mhm.
Sondern, dass man wirklich schaut, also wir tun jetzt zum Beispiel sehr gerne, wir gehen gerne gut essen. Dass wir einfach sagen, mal jetzt gehen wir essen. Mal, jetzt schauen wir halt für ein Hütchen und ja, wir haben schon Hüte, weil da hast du noch da müssen oder hier. Komm, dann schauen wir noch das dritte Mal, schauen, dass wir ein Hütchen haben, dass wir zusammen essen können. Einfach, dass wir das nicht schlittern lassen, sondern einfach wirklich die Gemeinsamkeiten, dass wir die nehmen und wirklich auch priorisieren.
Oder sei es einfach zusammen einen Kaffee nehmen, weißt du? Sich mal Zeit nehmen.
Ja, genau.
Am Nachmittag heim, es muss ja nicht riesig sein, wenn man Kinder hat und alles drumherum. Ja. So. Aber wenn man sich so so kleine Oasen schafft, wo man heute einfach zusammen hocken kann, ist das etwas grossartig.
Aber es ist auch ein Willensentscheid. Und das begeistert mich bei euch. Da frage ich mich, wie kann der Kopf das Herz steuern?
Also Gefühl kann ich manchmal nicht gross beeinflussen, ehrlich gesagt, meine Gefühle. Finde ich das noch ein schwieriges Thema, so das Gefühl. Aber was halt auch immer wieder mir hilft in solchen Momenten, ist, dass ich auch beten kann. Hey, Jesus, schenkt mir wieder Gefühl für meinen Mann. Oder wenn ich es nicht mehr so habe, dass sie wieder entfachen können. Ich meine, eine Liebe verändert sich ja. Die ist nicht mehr so prickelnd, auch wenn wir noch jung sind. Aber sie ist anders als vorher. Schmetterlinge
sind einfach nicht mehr die gleichen, ja.
Ja, als wir sie 15 waren, 16, als wir uns kennengelernt haben. Und das ist, ich will eben auch nicht zu viel Gewicht, ob schon die Gefühle sicher sehr wichtig sind.
Mhm.
Und manchmal leide ich auch mehr drunter, wenn ich es nicht so habe und ich habe das Gefühl, wieso habe ich es nicht so Gefühl für meinen Mann. Das ist heutzutage immer noch der Fall. Also, ja. Aber wir tun schon zu beten oder einfach zusammen zu reden. Also, wir haben mega offene Kommunikation. Also, ich kann dir alles sagen. Du kannst mir alles sagen, sagst auch nicht alles. Nein, aber wir haben sehr oft, wir reden über alles. Mhm. Und das hat uns auch schon sehr viel geholfen. Und auch körperliche Nähe, auch wenn man es mal nicht fühlt. Es ist so wie, auch das manchmal eine Entscheidung. Ich denke, gerade für die Frauenwelt ist es manchmal ein bisschen mehr eine Entscheidung. Weil vielleicht Gefühle nicht so sind, wie man es sich wünscht nach Roman, weiss auch nicht was. Aber es ist häufig schon eine Entscheidung. Und Gefühle können ja nachher auch entstehen drinnen. Ich denke nicht, dass man so die Gefühle immer so muss bilderbuchmässig von Anfang an haben.
Ja, so sondern, wie in einem Film, ja.
Ja, das ist manchmal wirklich noch schwierig. Und ich denke wirklich, bei uns Frauen ist das manchmal sicher nicht bei allen. Aber das hilft. Oder eben, ich tue halt auch viel beten und darüber reden. Mega, darüber reden. Oder nicht nur mit dir darüber reden, mit einer guten Freundin auch mal austauschen. Ja, so sind wir dran, oder? In Beziehung. Ja.
Du hast vorher schon gesagt, Hüte organisieren. Die, die gut zugelassen haben gemerkt, dass es bei euch mittlerweile zwei, schon bald drei Kinder hat in der Familie. Was bedeuten euch die Kinder?
Ja, das sind unsere Wunder.
Ja.
Unsere zwei, drei Wunder jetzt, ja. Oder eigentlich jetzt schon. Das geht auch an allen Eltern gleich. Kinder sind auch eines der grössten Geschenke, die du haben kannst.
Du hast ja jetzt im Umgang mit den Kindern auch noch körperliche Einschränkungen. Mhm. Wie ist das für dich?
Am Anfang hat es natürlich wehgetan und das tut irgendwo durch immer noch. Ich habe eben mich immer als der Papa gesehen, der geht säckeln, geht schütteln mit den Jungs. Das Kind kann lüpfen und so richtig kann wuschen. Das war so meine Vorstellung von Papa sein. Und jetzt sieht es halt ein bisschen anders aus. Ich glaube, da muss man einfach andere Wege finden.
Und eigentlich ist unser Traum in Erfüllung gegangen. Ursprünglich so der Familientraum.
Ja.
Selber dürfen Kinder haben. Klar, es ist jetzt ein paar Jahre vielleicht später, als vielleicht sonst passiert wäre. Das wissen wir nicht. Das, keine Ahnung. Aber es ist schon so das Geschenk, wie darf kommen, ja. Und jetzt noch mit einer dritten Schwangerzeit, das ist wirklich, das ist so wirklich mindblowing. Also, der sprengt den Rahmen, wirklich. Und
die
denken auch, die spinnt sie total.
Ja.
Aber ist mir eigentlich lieber, so was ich denke.
Wir haben beide aber, einfach wie gemerkt, ja, dass Gott uns unabhängig von Ang auch ein Ja hat gegeben zu diesem Entscheid. Und wir waren uns von Anfang an bewusst gewesen, das ist crazy. Und wir sind jetzt schon wieder einmal mehr an dem Punkt, wo wir sagen, Gott, wir brauchen dich.
Crazy ist ja auch, dass du jetzt eine eigene Firma hast, perlen-art.ch. Wie ist es zu dem gekommen?
Yes, das ist mein vierter Baby. Ja. Ich habe ein Kettchen geschenkt bekommen von einer guten Freundin von mir und plötzlich hat eine Leidenschaft in meinem Herz angefangen, selber Schmuck zu machen. Also das hat eigentlich zuerst angefangen mit Armkettchen. Mittlerweile mache ich auch Halskettchen und Ringe und vielleicht ein bisschen auch Ohrenpänke. Aber es war einfach zuerst eine riesige Leidenschaft gewesen. Ich hatte es nicht gewusst, ich konnte es nicht genau einordnen, ich habe es einfach gemacht. Verschiedene Steine und ich einfach alles richtig machen. Schnell ist eigentlich ein Label daraus entstanden, eigentlich mein Small Business Perlenart. Wir sind auch recht schnell, glaube ich, mit dem Namen. Es ist noch spannend, ja, immer mit Pesco und sonst nicht gross mit anderen einfach über das so ein bisschen austauscht, hey, wie der Name und wie immer und mit dem Logo und so. Aber so schnell alles klar gewesen. Und ich habe selber den Webshop eingerichtet, habe ich alles. Ich bin wirklich stolz auf mich, kann ja, ich schon sagen.
Ich bin auch mega stolz auf dich. Ich
habe das alles selber eingerichtet und mit Preisanpassung, was du alles hinterlegen musst. Und habe erst eigentlich vor einem Jahr gemerkt hat, dass es nicht einfach ein Kettchen ist oder ein Perlen auffädeln, sondern dass ich eigentlich auch möchte, dass unsere Geschichte drinnen ist oder spürbar drinnen ist. Ich habe das immer schon immer abgetan und gesagt, hey, das ist einfach meins. Das ist meins Label, das ist einfach etwas für mich. Das ist jetzt mal etwas für mich. Punkt. Aber ich habe gemerkt, weil unsere Geschichte, das bin ja auch ich. Mittlerweile. Es ist auch meine Geschichte. Und das gehört so rein. Und darum ist so wie die Idee gekommen, oder das Herz noch mehr dafür entstanden, dass es Schmuckstück sein soll mit einer persönlichen Bedeutung drinnen. Also nicht, dass der Stein Bedeutung gibt, sondern dass eigentlich wir selber dem Schmuckstück die Bedeutung geben. Sei es einen Traum reinlegen, einen Wunsch, einen Durchbruch, einen Hoffnungsträger soll es sein, schlussendlich. Es soll wie Mut geben, das Schmuckstück, wenn wir es anschauen, durch den Alltag gehen, dass wir erinnert werden, sei es jetzt ein Schmuckstück, das uns erinnert. Es kann einfach sein, eine Prüfung, die ansteht, oder eben eine Operation, die uns schwer auf dem Magen liegt, oder wir wünschen uns den Mann vom Leben, oder wir wünschen uns ein Kind und hey, noch Käse. Es kann ja irgendetwas sein.
Und die Bedeutung leistest du drin nie, oder der, was dann kauft bei dir?
Der, was dann kauft.
Also wenn ich jetzt bei dir auf dem Webshop etwas gehe, kaufe, dann sage ich schlussendlich, das ist, manchmal ist es falsch Wort, aber einfach, dann ist das mein Erinnerungsstück.
Mhm.
Das ist dann die Idee, dass, wenn ich das spüre am Handgelenk, dass ich das immer daran denke.
Das ist so meine Vorstellung, so, dass wirklich jeder persönlich sich überlegt, hey, oder was ist mein Ziel vom Leben? Oder es kann ja wirklich auch Sachen sein, auch grosse Träume, die vielleicht für uns nicht realistisch sein sollen. Auch grosse Träume sein. Hm. Aber wir werden daran erinnert, immer wieder, wenn wir es sehen. Und das finde ich so schön.
Jetzt spielen ja auch Tränen eine Bedeutung. Sag schnell, was ist die Bedeutung von den Tränen? Also aus Tränen werden Perlen. Was ist das für eine Geschichte?
Also vielleicht nur so das Klassische. Also natürlich so die klassische Süßwasserperle wird ja unter viel Schmerz produziert, sage ich mal, oder dieser Muschel wird ein Korn oder Sandkörnchen reingedrückt. Also das ist sehr schmerzvoll, so eine, für eine Muschel, so eine Produktion von einer Perle. Darum schon nur aus Tränen werden Perlen, tut man es auch viel also zu dem zurückführen. So. Und bei uns ist es natürlich unsere Geschichte, wo vieles sich zum Guten wenden kann. Schmerz bleibt zum Teil auch Schmerz. Aber es kann eben auch so schöne Perlen werden. Ich denke, wenn wir geschliffen werden im Leben, oder ich denke, unser Charakter, unser Inneres, unser Herz, wo einfach ging mehr. Ich denke schon, oh, je älter wir werden, mit mehr Erfahrung und auch Schwerem, die wir durchmachen, geschliffen und mehr zu Perlen, mehr zu einem Glanz. Und das wünsche ich mir, dass so unsere Geschichte einfach andere ermutigen kann. Es gibt so viele andere Geschichten. Unsere wollen überhaupt nicht irgendwie über andere Geschichten stellen, aber es soll ermutigen, aus dem Schweren Gutes rauszunehmen, weil es gibt immer Gutes.
Gibt es heute aber auch noch Tränen?
Es gibt viele Tränen und ich bin manchmal immer noch ein bisschen wehmütig. So, vielleicht mein früherer Mann wieder zurück, oder klar sind wir dann viel jünger gewesen, aber so, es wäre schon schön, einfach wieder mal so normal, in Anführungsschlussstrich, können den Alltag leben, Ausflüge machen, reden und du behaltest alles und machst dich erinnern. Einfach so, es sind schon immer wieder Momente, wo ich ein bisschen hadere und mehr Mühe habe. Es ist mal ein Auf und Ab. So wie eben die Emotionen spielen. Ja.
Wie bist du mit deinem Alltag zufrieden?
Ja, es ist natürlich nicht das, was ich mir erhofft oder erträumt habe. Aber ich bin froh, dass ich eine Beschäftigung habe, bei 30% in einem Büro, in der Administration tätig, und bin da dankbar dafür, dass ich eine Beschäftigung habe in dem Sinn. Und Therapie, das muss wie sein, das ist ja wie klar. Ich würde mir schon noch mehr wünschen. Aber ich merke auch, oder das hat sich auch schon gezeigt, gerade vor allem durch die Epilepsie durch, bin ich halt einfach auch in meiner Belastbarkeit limitiert, so dass ich mein Leben nicht noch mehr füllen kann. Aber ich glaube, das tut mir gar nicht so, das ist gar nicht so schlecht für mich. Weil eben mein Gebet vorher war, mach mein Leben ruhiger, weil ich einfach der war, der es überfüllt hatte. Oder mit Musik und Sport und allem. Ich habe es geliebt, super, und ich denke, ich würde es auch immer noch lieben. Aber ich glaube, es schadet auch nicht, dass ich wie ruhiger bin, notgedrungen.
Wünsche für die Zukunft?
Ich will Gott wieder Gitarre spielen können. Ganz klar.
Und deine Frau?
Ah, logisch.
Aber ist mir auf einen Sender gegangen am Fall früher, wo er immer gespielt hat und jetzt wünscht ihm es wieder. Ist das nicht so irgendwie...
Ist okay.
Nein,
ist okay. Ja, ja. Geht er so wieder rauf?
Dein Wunsch für die Zukunft?
Also natürlich ist mein Wunsch, dass du komplett geheilt wirst, so wie wir uns das in unserem menschlichen Auge oder ich mir das vorstellen. Der Wunsch, der wird, glaube ich, immer bleiben.
Mhm.
Aber mir ist auch der Wunsch, dass unser Herz Gott ähnlicher kann werden
kann,
so wie er das im Plan hat für uns. Und dass wir andere können ermutigen können mit unserer Geschichte.
Mhm.
Dass Perlenart darf wachsen, definitiv. Und ich wünsche mir einen enorm engen Zusammenhalt mal mit unseren Kindern.
Definitiv.
Das ist so, ich bin sehr ein Beziehungsmensch. Also das ist schon für das, was ich völlig brenne. Ja.
Habt ihr aneinander auch positiv Neues entdeckt?
Ja, definitiv. Also was ich sicher gewusst habe im Vorfeld, dass du extrem treue Seele bist. Das ist in dem Sinne, glaube ich, nicht ein neuer Aha-Effekt gewesen, sondern hat sich einfach mega bestätigt in dem Sinne. Aber was ich auch krass habe, gemerkt habe, ist, wie stark das du bist. Wie willensstark und was du auch mal stemmen. Wirklich, da ziehe ich meinen Hut vor dir. Das ist etwas, was ich definitiv entdeckt habe. Durch das Ganze durch. Weil ich das kann und halt auch muss sehen an dir, wie du das jetzt lebst.
Merci.
Bitte.
Ja, und ich sehe an dir den Papa, den du dir vielleicht wünschtest zu sein, aber du bist ja schon lange. Du bist so ein guter Papa für unsere Jungs und was denn noch kommt. Also, ich staune, weil du in eurer Geduld und Ruhe ihnen Sachen erklärst, Spiele, mit ihnen Sachen zusammenbaust. Und wirklich so das Spielerische, wo ich weniger bin, bin mehr so ein bisschen die Büchli erzählt. Oder aber du tust wirklich spielen mit ihnen, nimmst dir die Zeit und hast so eine Geduld und so ein Herz. Und das ist einfach ein Segen, also das ist einfach ein Geschenk. Und ich weiss nicht, wie du wärst, wenn jetzt wenn es anders wäre, aber du hast wirklich einfach auch mehr Zeit und du tust mega in die Kinder investieren und das ist wahnsinnig.
Ich liebe es.
Jetzt hat es mir gerade ein bisschen das Träbchen rausgedrückt.
Das soll
ja. Bitte hört nicht auf, einander die guten Seiten zu sagen. Ja. Das ist vielleicht auch das Geheimnis, das viele nicht machen, oder?
Ja.
Wäre ein wunderbares Schlusswort.
Ja, so Zeit nicht nehmen.
Pascal, Christine, danke vielmals für eure Lebensgeschichte, die so Mut macht, die so sagt, jawohl, es geht, auch wenn der Sturm richtig hart ist, wenn es einem kalt um die Ohren pfeift, kann es weitergehen. Danke euch vielmal.
Merci auch.
Danke.
Und wenn ihr die Familie Gertsch einmal noch sehen wollt, wir haben bei ihnen zu Hause können ein Fenster zum Sonntagtag machen. Wir haben es dann auch noch ein Kettchen gemacht miteinander. Also ich bin da eher mehr weniger begabt, aber Christine, die macht das super. Die Sendung ist nur ein Klick weg, der Link in den Shownotes. Dort auch der Link zu vielen anderen Podcasts, die ERF Media produziert. Und ich staune immer selber, was es da für eine wunderbare Vielfalt gibt. Geht auch mal güchseln. ERF Media finanziert sich mit Spenden. Wir sind dankbar, wenn ihr uns supportet. Der Link zum Spenden ebenfalls in den Shownotes. Wenn euch unsere Podcasts gefallen, dann sagt es unbedingt weiter, gebt einen Daumen nach oben und abonniert, dann verpasst ihr nichts. Merci fürs Dabeisein und eine gute Zeit. Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.